Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Es kam der erste Tag der Festwoche, während der ungesäuertes Brot gegessen wird. Der Tag, an dem die Passahlämmer geschlachtet werden. Da fragten die Jünger Jesus: Wo sollen wir für dich das Passahmahl vorbereiten? Jesus schickte zwei von ihnen mit dem Auftrag weg: Geht in die Stadt. Dort werdet ihr einen Mann treffen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht und sagt dem Hausherrn dort: Unser Lehrer lässt fragen, welchen Raum kannst du mir zur Verfügung stellen, dass ich dort mit meinen Jüngern das Passahmahl feiere? Dann wird er euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Polstern ausgestattet und schon zur Feier hergerichtet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die beiden gingen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahmahl vor. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den 12 dorthin. Während der Mahlzeit sagte er: Ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten. Einer, der jetzt mit mir ist. Sie waren bestürzt, und einer nach dem anderen fragte ihn: Du meinst doch nicht mich? Jesus antwortete: Einer von euch 12 wird es tun. Einer, der sein Brot mit mir in dieselbe Schüssel taucht. Der Menschensohn muss zwar sterben, wie es in den heiligen Schriften angekündigt ist, aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät. Er wäre besser nie geboren worden. Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und alle tranken daraus. Dabei sagte er zu ihnen: Das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Ich sage euch, ich werde keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn neu trinken werde an dem Tag, an dem Gott sein Werk vollendet hat. Dann sangen sie die Dankpsalmen und gingen hinaus zum Ölberg. Unterwegs sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet alle an mir irre werden, denn es heißt, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden auseinanderlaufen. Aber wenn ich vom Tod auferweckt worden bin, werde ich euch vorausgehen nach Galiläa. Petrus widersprach ihm: Selbst wenn alle anderen an dir irre werden, ich nicht. Jesus antwortete: Ich versichere dir, heute, in dieser Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Da sagte Petrus noch bestimmter: Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich ganz bestimmt nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane hieß. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Bleibt hier sitzen, während ich beten gehe. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Angst und Schrecken befielen ihn, und er sagte zu ihnen: Ich bin so bedrückt, ich bin mit meiner Kraft am Ende. Bleibt hier und wacht. Dann ging er noch ein paar Schritte weiter und warf sich auf die Erde. Er betete zu Gott, dass er ihm, wenn es möglich wäre, diese schweren Stunden erspare. Aber, Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Erspare es mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst? Konntest du nicht eine einzige Stunde wach bleiben? Dann sagte er zu ihnen allen: Bleibt wach und betet, damit ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Der Geist in euch ist willig, aber eure menschliche Natur ist schwach. Noch einmal ging Jesus weg und betete mit den gleichen Worten wie vorher. Als er zurückkam, schliefen sie wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als Jesus das dritte Mal zurückkam, sagte er zu ihnen: Schlaft ihr denn immer noch und ruht euch aus? Genug jetzt, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn an die Menschen, die Sünder, ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Er ist schon da, der mich verrät. Noch während Jesus das sagte, kam Judas, einer der Zwölf, mit einem Trupp von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den führenden Priestern, den Gesetzeslehrern und den Ratsältesten geschickt worden. Der Verräter hatte mit ihnen ein Erkennungszeichen ausgemacht. Wem ich einen Begrüßungskuss gebe, der ist es. Den nehmt fest und führt ihn unter Bewachung ab. Judas ging sogleich auf Jesus zu, begrüßte ihn mit Rabbi und küsste ihn so, dass alle es sehen konnten. Da packten sie Jesus und nahmen ihn fest. Aber einer von denen, die dabei standen, zog sein Schwert, hieb auf den Bevollmächtigten des obersten Priesters ein und schlug ihm ein Ohr ab. Jesus sagte zu den Männern, »Warum rückt ihr hier mit Schwertern und Knüppeln an, um mich gefangen zu nehmen? Bin ich denn ein Verbrecher? Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte die Menschen, da habt ihr mich nicht festgenommen. Aber was in den heiligen Schriften angekündigt wurde, muss in Erfüllung gehen.« Da verließen ihn alle seine Jünger und flohen.
Hallo. Vielleicht sage ich kurz noch was zu mir. Also ich heiße Markus, ich bin 29, bin Sozialpädagoge. Die meiste Zeit könnt ihr mich wahrscheinlich da oben an der Technik finden. Und ich weiß nicht, wie es euch mit dem Clip ging. Und ich weiß nicht, ob euch das nochmal hier, was dort vorgelesen wurde, was gesagt wurde, irgendwie in irgendeiner Weise berührt hat. Ich merke immer wieder, dass es Themen im Glauben gibt, ich würde mal sagen, so Grundlagen, Basics, die immer wieder hier in der City Church, wo man hört, wo man mitbekommt, das ist gar nichts Weltbewegendes, sondern es geht vielleicht um Sünde, um Vergebung, es geht um Liebe deinen Nächsten und es geht um den Tod von Jesus und es geht ums Kreuz und es geht um Ostern. Und ich denke, das sind immer wieder die Themen, die man immer wieder in der Kirche hört und immer wieder neu, vielleicht anders aufgegriffen, vielleicht zählt es jemand anders, aber was mich am meisten bewegt und was mich am meisten berührt ist, wenn diese Botschaft, die ich schon 100.000 Mal gehört habe, das Kreuz, das ich um meinem Hals trage und die Botschaft von Ostern und von dem Leiden von Jesus mich einfach immer wieder neu berühren kann und wenn es mich im Herzen trifft und wenn es mich irgendwie zu Tränen rührt. Und ich habe mal hier noch ein Bild mitgebracht. Also ich möchte das so ein bisschen heute mitgeben, dass mich das immer wieder neu packt und wünsche mir das auch einfach für euch. Und ich habe ein Bild mitgebracht, das ist aus dem Passionsfilm, also nochmal eine andere Szene von Gethsemane. Und ich denke, es kam jetzt echt auch in einem Clip gut rüber, wie sehr Jesus Angst hat in dieser Situation, wie sehr Jesus wirklich Zweifel hatte an dem, was er macht und schon kurz irgendwie so ins Wanken kam und wo auch sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und ich merke, dass mir in diesem Moment Jesus so nahe kommt, dass mir in diesem Moment Jesus ganz, 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 ganz nahe kommt, dass es nicht ein ferner Gott ist, dass es nicht ein Gott ist, der weit weg ist, sondern da ist ein Gott, der schickt seinen Sohn hier runter auf die Erde. Und das ist jemand, der uns unendlich liebt. Und ich glaube, dass er auch seinen Sohn unendlich liebt. Und ich habe nochmal, du kannst mir kurz die Stelle machen, ich habe es nochmal aus dem Lukas-Evangelium nochmal die Stelle rausgegriffen. Wir hatten vorhin, glaube ich, das Markus-Evangelium gehört, weil mir da auch nochmal so wichtig wurde, wie sehr diese Angst und, also ihr könnt es gerne da oben lesen, diese Angst und dieser Zweifel, wie sehr das Jesus eigentlich wirklich zu schaffen gemacht hat. Und dann denke ich mir so, das ist der Sohn Gottes und er leidet so arg. Und manchmal versetze ich mich gern so in die Sicht von Gott, in die Perspektive von Gott. Und ich muss mir überlegen, was hat Gott sich wohl in diesem Moment gedacht? Was hat er sich in diesem Moment gedacht? Ihr müsst euch vorstellen, Gott als den liebenden Vater, als jemand, der unendlich die Menschen liebt und der unendlich Jesus liebt. Und er sieht seinen Sohn da unten qualvoll und er sagt, und er sieht diese Angst und er sieht das, diese Zweifel an dem Ganzen. Und sieht den Leiden und sieht auch, was noch kommen wird. Und ich glaube manchmal, Gott hätte am liebsten gesagt, ey komm, wir lassen das Ganze ab. Wir lassen das. Es gibt irgendeinen anderen Weg. Es gibt irgendwas anderes. Ich habe keine Lust mehr, dass du das allein musst. Es muss irgendwas anderes geben. Und komm, hier im Himmel ist noch ein Platz. Wir schaffen das irgendwie. Und ich glaube, Gott hat es nicht gemacht. Also besser gesagt, ich weiß, dass es Gott nicht gemacht hat. Und ich weiß, warum es Gott nicht gemacht hat. Er hat es nämlich wegen dir gemacht. Er hat es nicht wegen dir nicht rückgängig gemacht, er hat es wegen dir zugelassen, weil wir ihm so wichtig waren, weil jeder Einzelne von uns ihm so wichtig war. Und deshalb hat er Jesus diese Qualen erleiden lassen. Und das berührt mich wirklich. Das berührt mich wirklich. Das fesselt mich immer wieder neu. Und das Kreuz ist für mich so ein Thema, das mich immer wieder neu packt. Und wenn ich mir überlege, was im Kreuz wirklich passiert ist, dann muss man mal sagen, dass an diesem Tag, finde ich, eine ganze Weltordnung auf den Kopf gestellt wurde. Weil an diesem Tag hat sich nämlich verändert, dass, wenn ich überlege, vorher war der Tod irgendwie das Ende. Ja, man hat nicht genau gewusst, was danach passiert und was mit den Menschen passiert. An diesem Tag, ja, wurde der Weg zum Himmel frei. Es gab eine neue Hoffnung. Das ist an diesem einzigen Tag passiert. Und durch die Auferstehung natürlich dann danach noch. Aber wenn das Kreuz nicht da gewesen wäre, es nicht möglich gewesen. An diesem Tag ist Versöhnung wirklich richtig, also Versöhnung möglich, richtig möglich geworden, weil diese ganzen Mauern, die Sünden, die wir aufbauen, einfach weg sein können. Das ist an dem Tag passiert. Und was an dem Tag wirklich auch passiert ist, ist, dass endlich möglich ist, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können. Und das war vorher nicht möglich. Und das ist das, was mich wirklich packt. Und dann denkt man, ja, das ist so weit weg alles, ist so weit weg, aber ich finde, es ist ganz nahe. Weil es ist nicht für eine ganze Menschheit passiert, sondern ich glaube, dass Gott wirklich in dem Moment dich gesehen hat, wo er das gemacht hat, jeden Einzelnen von uns. Und ich glaube auch, dass Gott alles auf dieser Welt haben kann. Er kann alles haben. Aber was er nicht haben kann, und das kam oben in dem Clip, glaube ich, auch gut raus, ist diese freie Entscheidung von dir. Er kann dich nicht haben, wenn du es nicht zulässt. Der könnte sich alle Schätze auf der Welt anhäufen. Er könnte jeden Lobpreis, den wir machen, kann er haben. Den besten, den allerbesten. Aber was er nicht haben kann, ist dich. Und ich wünsche mir einfach, dass es euch heute nochmal neu packt. Und ich weiß nicht, was die anderen, wir haben uns ein bisschen ich habe schon gehört, was die anderen sagen werden. Und ich wünsche mir einfach, dass es euch nochmal so richtig, ich nenne es flasht, dass es euch nochmal so richtig packt. Und ich glaube, dass es ein Geschenk Gottes ist, wenn es passiert. Dass wir einfach nur offen sein können, uns aufmachen können und einfach uns entscheiden können. Und deswegen ist mein Wunsch und das, was ich euch mitgeben möchte, lasst euch wieder neu berühren von dem. Und Ostern ist noch ein bisschen. Er hat nächste Woche noch und es ist noch. Aber lasst euch berühren davon. Und mir geht es manchmal so nahe, dass es tief in mein Herz reingeht und dass es mich zu Tränen rührt. Und ich wünsche mir das immer wieder neu. Danke.
Ich heiße Kerstin, bin 24 Jahre alt und bin gerade dabei, mein Studium christliche Psychologie bei Ignis abzuschließen. Und ich möchte euch heute erzählen, was das Kreuz, was Jesus, was vor allen Dingen sein Leben in meinem Leben verändert hat und immer noch verändert. Also hier ein Bild, wo ein paar Lebenssituationen zu sehen sind. Ich komme aus Sachsen, bin dort bei einer christlichen Familie aufgewachsen und in meiner Teenie-Zeit, vor allen Dingen in der Schulzeit, ging es mir nicht sehr gut. Es war keine schöne Zeit, da ich eine Außenseiterin war, das heißt, ich war Christ, ich hatte keine tollen Klamotten, ich war sehr schüchtern und das hat mehr und mehr dazu geführt, dass ich keinen Sinn mehr so richtig im Leben gesehen habe. Ich wusste zwar, ja, Gott gibt's und er mag mich auch, meine Eltern haben es mir vorgelebt, ich war überall viel aktiv, aber habe mich tief innerlich eigentlich gefragt, was ist der Sinn? So. Und habe dadurch immer mehr und mehr Sehnsucht eigentlich entwickelt zu sterben, weil ich gedacht habe, okay, das bringt eigentlich nichts und dann bin ich doch lieber gleich bei Gott. Und im Februar 2001, also mit 16 Jahren, habe ich dann eine ganz schlimme diagnostizierte Magen- und Darmgrippe bekommen. Und es ging so immer weiter, von Tag zu Tag wurde eigentlich schlimmer. Meine Ärztin hat mir dann immer höhere Dosierungen an Schmerzmitteln gegeben und am Ende sogar Morphiumspritzen, also es war echt schlimm. Und hat aber nie Ultraschall gemacht. Und ich schätze, so nach 10 Tagen bin ich dann ins Krankenhaus gekommen. Also meine Eltern haben mich hingebracht, weil es überhaupt nicht mehr ging. Und dann haben sie Ultraschall gemacht und dabei gesehen, dass mein Blinddarm geplatzt war, bereits seit 7 Tagen. Und es konnte niemand begreifen, warum ich noch lebe. Und sie haben dann eine Notoperation eingeleitet und dann 4 Stunden da operiert. Und ich lag dann 2 Wochen auf der Intensivstation und hatte echt viel Zeit mit Gott. Und habe ihn in der Zeit so nahe erlebt. Und meine Eltern haben mir dann auch eine CD mitgebracht. Und ich habe dann das Lied ganz oft gehört, Spuren im Sand. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wo es so heißt, eines Nachts ging ich am Strand und in den schwersten Zeiten meines Lebens, wo warst du da, Gott? Also wo die Sängerin das so beschreibt und wo Jesus dann sagt, in den schwersten Zeiten deines Lebens habe ich dich getragen. Und das war wirklich so. Er hat mich getragen. Für mich hat sich viel verändert, viel Prioritäten verschoben. Ich habe überlegt, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und ich habe so tief gespürt, Leben ist kostbar. Ich will leben. Es hat einen unwahrscheinlichen Lebenshunger in mir ausgelöst, diese Zeit. Und dann war es so, dann bin ich nach Hause gekommen, so nach 4 Wochen etwa, war den ersten Tag zu Hause. Glücklicherweise hatte meine Mama da Urlaub. Ich lag auf dem Wohnzimmersofa und habe plötzlich keine Luft mehr bekommen. Und es war nochmal so ein zweiter Moment des eigentlich Gleichsterbens. Und dann kam der Notarzt und die haben festgestellt, dass bei der Operation, wie auch immer das gehen kann, eine Luftblase übersehen, vergessen, sich gebildet hat und ist dann hochgewandert und hat die Lungenflügel abgedrückt. Und ich war wieder im Krankenhaus und es war nochmal so eine Zeit, mich damit zu beschäftigen, was ist Leben oder was möchte Gott und was hat er mir geschenkt zutiefst damit. Und ich bin Gott für dieses Wunder echt unendlich dankbar, dass er mir im Grunde genommen 2 oder 3 Leben geschenkt hat, wo ich eigentlich dem Tod in dem Moment so nahe war. Und es hat mich neu ganz tief erkennen lassen, wie sehr Gott mich liebt, wie sehr er mich will und wie wertvoll ich für ihn bin. Und dass er eine Beziehung mit mir haben will. Also wir haben dann auch angefangen, tiefer darüber zu reden, und weil ich hatte dann genug Zeit. Und das Symbol des Kreuzes erinnert mich daran. Und ich kann es irgendwie ganz schwer in Worte fassen, was in dem Kreuz eigentlich für mich und in der Auferstehung für ein Leben drin steckt. Dass er sich geopfert hat für mich, um mit mir dieses Leben leben zu können, dass Gott ihn hat auferstehen lassen. Denn sonst würde ich jetzt heute nicht vor euch hier stehen. Ich würde nicht dastehen, weil ich gar nicht mehr erleben würde. Und ich würde vor allem nicht dastehen und von dieser tiefen und intensiven Beziehung mit Gott, mit Jesus erzählen können. Und ich habe dazu den Bibelvers, wo Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das ist ein Bibelvers, der mir ganz viel bedeutet. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dieses in Höhen und Tiefen, heute jeden Tag mit Gott verbunden zu sein, in Gesprächen, in Begegnungen, mit meinen Gefühlen, es sind alles Geschenke, wo ich total tief Gottes Liebe, Gottes Leben und das, was Jesus auferstanden ist, für mich erleben kann und spüren kann. Und vielleicht werden sich jetzt einige Menschen, die mich besser kennen, fragen, warum weiß ich das gar nicht? Ich habe darüber sehr lange nicht geredet, weil ich nicht wollte, dass alle denken, boah, dieses eine riesengroße Wunder und sonst, ja, das muss mir erst passieren, damit eine Begegnung oder eine Beziehung möglich wird. Und das ist es nicht. Es ist ein Wunder und ich bin unendlich dankbar für dieses Wunder. Aber gleichzeitig auf der anderen Seite, es ist ebenso ein Wunder, dass ich heute Beziehungen mit Gott so tief leben kann und erleben kann. Und dass ich ihn echt in immer mehr Facetten seines Wesens entdecken kann. Als Vater, als Sohn, als Freund, als Tröster, Begleiter. Und das möchte ich euch heute als Message mitgeben. Ja, es gibt Wunder und es ist ein Wunder und davon möchte ich erzählen, weil das bin ich. mit dem neuen Leben und gleichzeitig, ja, ist es ein Wunder, Beziehung leben zu dürfen. Und es ist nur möglich, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, ich liebe euch und ich gehe den Weg für euch.
Guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Guido. Lebe seit 4 Jahren hier in Würzburg, bin verheiratet seit 3 und habe einen kleinen Sohn seit 9 Monaten. Für die, die mich nicht kennen, arbeite hier im ZOM, das ist oben an der Uniklinik an der Oberdörbacher Straße. Bin aus beruflichen Gründen hierher gekommen und ich weiß gar nicht genau, warum wir 3 heute Morgen hier was sagen dürfen oder sollten. Auf alle Fälle kam irgendwann die E-Mail, kannst du nicht irgendwas sagen? Aus deinem Leben was erzählen. Und ich so, vielleicht war das irgendwie so ein Zufallsgenerator. Jedenfalls habe ich gedacht, komm, ich möchte jetzt irgendwas wirklich Wichtiges sagen, irgendwie eine geistliche Erkenntnis euch weitergeben. Habe dann gedacht, aber eigentlich, was machst du den ganzen Tag? Eigentlich bin ich die meiste Zeit des Tages in der Klinik. Und viel authentischer ist es, wenn ich euch einfach heute ein bisschen mitnehme in die Klinik und in das, was ich erlebe. Und zwar fällt mir auf, wenn man in der Klinik arbeitet, und das mit Sicherheit auch in anderen Arbeitsstellen genauso, wenn man anfängt, über das Thema Religion oder Glauben zu sprechen, beziehungsweise Kirche, irgendwie bei den meisten der Kollegen und Mitmenschen ist das Thumbs Down. Das ist irgendwie nicht angesagt, ist überhaupt nicht aktuell. Wir konnten das eben auf dem Clip so ein bisschen sehen. Ich habe den auch das erste Mal jetzt gesehen. Die Leute verbinden halt vielleicht mit Glauben, mit Kirche, die Kreuzzüge, dass Kriege geführt worden im Namen Jesu. Oder jetzt vielleicht aus den letzten Wochen aus der Presse, Holocaustleugner, der Papst in Afrika, was er gesagt hat über die AIDS-Problematik oder dass die Priester sich vergehen an den Kindern etc. etc. Also Kirche sehr negativ, Religion sehr negativ und mit mir persönlich hat das sowieso nichts zu tun. Und wenn, ist es auch was Langweiliges aus meiner Jugend. Und das tut mir persönlich sehr weh, das schmerzt in mir. Dass die sich den Eindruck haben, meine Kollegen, meine Mitmenschen, mit denen ich so viel Zeit verbringe, die sind in so einem riesigen Nebel und sehen Kirche, Glaube, alles so in so einem riesigen Nebel, aber gar nicht den Core Point, das Zentrum Jesus Christus, weil sie ihn nicht kennen. Was bei uns zählt, ist Erfolg zu haben, viel zu arbeiten. Es mag sein, dass ich das jetzt ein bisschen überspitze und dass es auch nicht überall so ist, aber so empfinde ich es und so könnt ihr es dann vielleicht besser nachvollziehen, dass man versucht, keine Schwächen zu zeigen, auch wenn man krank ist, arbeiten geht, dass man viele, viele Stunden in der Klinik verbringt, dass man versucht, zwischendurch noch ein bisschen Forschung zu machen und irgendwelche Sachen zu publizieren, damit der Name als Erstautor irgendwo steht, versucht, die Karriereleiter hochzusteigen, halt Karriere zu machen. Die Vorbilder sind vielleicht irgendwelche Professoren, irgendwelche Leute, die man aus verschiedenen Kongressen kennt, die halt tolle Sachen geleistet haben. Danach orientiert man sich nach diesen Menschen. Und dann gucke ich aber in den Alltag, in dem ich ja die meiste Zeit lebe, und gucke so das Stimmungsbild. Und mir fällt auf, dass eigentlich sehr häufig so Konkurrenzkampf da ist und auch ein bisschen Neid. Der eine darf das operieren, ich darf das nicht. Oder auch ein bisschen Überheblichkeit. Ich darf das operieren, er darf das noch nicht operieren. Also ist die ganze Zeit so ein bisschen so ein Knistern in der Luft. Und eigentlich keine richtig angenehme Situation. Und das tut mir auch weh. Das schmerzt und macht mich traurig. Vor 7 Jahren war ich auch auf einem in einem Krankenhaus, beziehungsweise man kann sagen auf einem Krankenhaus, nämlich auf einem Schiff, das heißt Mercy Ships. Das kennen vielleicht einige von euch. Das ist eine Missionsgesellschaft, die verschiedene Schiffe hat und die liegen zum Beispiel auf dem Schiff, auf dem ich war, in Westafrika im Hafen. Und es ist wie ein ganz normales europäisches oder amerikanisches Krankenhaus, alles ein bisschen kleiner, aber gleiche Strukturen. Ich kam da an die erste Nacht abends in meine Kajüte, war so eine Dreierkajüte, und man hat mir gesagt, ja, du schläfst auf dem Stockbett oben und unter dir schläft dein Chef. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Mein Chef, der kann nicht mit mir in meinem Zimmer schlafen. Aber keine anderen Betten waren frei, also habe ich das gemacht. Die haben schon alle geschlafen. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und habe gedacht, das ist mein Chef. Okay. Geprägt, wie ich hier aufgewachsen bin. Aber ich habe es ganz anders erlebt dort. Es war eine gleiche Ebene. Die Menschen haben viel und hart miteinander gearbeitet. Man war auch lange, lange in der Klinik beziehungsweise im OP-Saal. Man war abends müde. Es gab eigentlich ähnliche Arbeit, aber eine ganz andere Stimmung. Und da habe ich mich gefragt, warum? Und es war eigentlich ziemlich deutlich, weil die 400, 500 Leute, die auf dem Schiff leben da, weil sie dem Vorbild Jesu Christi folgen wollen. Und das habe ich gemerkt, da war jetzt nicht irgendwie, dass man sich selber profilieren wollte oder musste, sondern die Leute sind hingegangen, weil sie gesagt haben, Jesus Christus ist mein Vorbild und so wie er gelebt hat, so ähnlich möchte ich auch leben oder versuchen, immer mehr und mehr so zu leben. Und es ist irgendwie so gekommen, wie wenn ich jetzt irgendeine Operation mache, dann lese ich mir das ja vorher nochmal durch oder gucke irgendwie beim Chef oder bei irgendjemand anderen die OP-Technik, wie der macht, so kleine Tricks und so, um dann besser und besser und besser zu werden, um das zu perfektionieren. Und genauso habe ich den Eindruck dort auch gehabt, dass die Leute mehr und mehr über Jesus lesen und mit ihm zusammen sind und beten etc., um einfach auch mehr so zu werden, wie er ist. Und ich versuche das auch hier in meinem deutschen Leben einzubringen. Und letzte Woche habe ich morgens vor der Arbeit kurz noch was gelesen und da war diese Geschichte in Lukas gestanden, wo die Jünger, die ja auch viel und hart gearbeitet haben, sicherlich den ganzen Tag draußen waren, abends müde waren etc., die haben sich so gekäppelt und haben gesagt, wer ist denn der Größte unter uns? Also eigentlich so die Frage, die wir ein paar tausend Jahre später auch stellen, wer ist denn der Größte und der Beste? Und Jesus hat es mitgekriegt und hat gesagt, hey, das ist völlig die falsche Frage. Der Größte unter euch ist der, der dient. Und ich bin gekommen, um zu dienen. Und ich glaube, wenn wir nur diesen kleinen Vers nehmen oder das, was Jesus da gesagt hat, und wenn jeder, der hier ist, das versucht, ein bisschen zu leben und mehr zu leben, zu sagen, okay, ich bin da, dem anderen zu dienen, dann würde die Welt, would be a better place. Es wäre eine coolere Welt, eine angenehmere Welt. Und wenn man die Bibel sich durchliest, vor allem das Neue Testament, da sieht man halt, wie Jesus Christus nicht sich selber gesehen hat, sondern immer seinen Nächsten. Und das finde ich toll. Also auch wenn irgendwie die Leute total kaputt und müde waren, weil sie den ganzen Tag mit Hunderten von Menschen durch die Hitze da gelaufen sind und abends gesagt haben, Mensch Jesus, jetzt lass doch bitte mal die ganzen Menschen weg, damit wir mal Ruhe haben. Und Jesus sagt, hey, Moment, die haben noch nichts gegessen, wir müssen ihnen noch was zu essen geben, wir können die doch nicht hungrig nach Hause schicken. Das zieht sich durch die ganze Bibel durch und das finde ich total toll, zu sehen, wie Jesus Christus den Nächsten im Blick hat, durch seine Liebe. Und da kommen wir dann zu dem Höhepunkt, den wir jetzt in den nächsten Tagen feiern oder bedenken, dass er selber sagt in Johannes, im Johannesevangelium, der sein Leben lässt für seine Freunde, das ist die größte Liebe. Und das finde ich so beeindruckend und hoffe, dass wir alle in diese Richtung gehen können, dass wir unseren Nächsten mehr sehen als uns selber. Und jetzt wollte ich euch noch kurz mit in meinen Trip, ich hatte einen Trip gemacht vor ein paar Wochen mit der Serena nach Paris und habe gesagt, naja, okay, klar, ein paar historische Sachen sollten wir schon machen. Hab hier ein Foto, wahrscheinlich kennt jeder von uns Mona Lisa. Überall, klar, hat man vorher gesagt, Guido, wenn du nach Paris gehst ins Louvre, Mona Lisa musst du dir angucken. Ich so, alles klar, gucke ich mir an. Man geht durchs Louvre, durch die langen, tollen Gänge, sieht überall diese Schilder, in der und der Halle, den und dem Fall folgen, Mona Lisa. Alles klar, man geht dahin. Und ich möchte jetzt sagen, ich möchte hier nicht irgendwas niedrig reden, es war nur einfach so ein Gefühl von mir. Ich komme in diese Halle rein und man sieht das hier so ungefähr. Ganz da hinten, oben, hängt die Mona Lisa, relativ klein, hinter Glaswand mit ganz vielen Guards davor. Und die große Traube von Menschen steht halt einfach davor und guckt sich das an, macht Fotos etc. Und dann habe ich aber auch gesehen, Mensch, hier vorne sind ein paar Leute, die gucken sich ja was anderes an. Und vielleicht das andere Bild können wir noch einmal zeigen. Und in diesem Bild, das ist das erste Mal, dass sowas gezeichnet wurde in der Zeit, 1526 hat Paolo Calioris die Hochzeit zu Cana gezeichnet. Und ich stand vor diesem Bild und war total beeindruckt. Erstmal war das viel, viel größer als die Mona Lisa. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass in der Mitte Jesus Christus ist und diese ganze Gesellschaft gezeigt wurde, auf einem Bild ganz viele Geschichten erzählt werden, wie Jesus das Leben einzelner Menschen beeinflusst und auch verändert durch seine Liebe. Und das möchte ich euch mitgeben oder uns zusammen motivieren, dass wir nicht immer nur dem Mainstream hinterherlaufen und Deutschland sucht den Superstar oder was auch immer uns ansehen und sagen, genau das ist das, was wir wissen müssen, sondern dass wir uns rumgucken und vielleicht viel größere Sachen sehen und in diesen größeren Sachen Jesus Christus und ihm dann als Vorbild folgen. Danke.
Die Soldaten brachten Jesus in den Innenhof des Palastes, der dem Statthalter als Amtssitz diente, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Dann fingen sie an, ihn zu grüßen. »Hoch lebe der König der Juden!« Sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an, knieten vor ihm nieder und huldigten ihm wie einem König. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel wieder ab, zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an und führten ihn hinaus, um ihn ans Kreuz zu nageln. Sie zwangen einen Mann, der gerade vorbeiging, für Jesus das Kreuz zu tragen. Es war Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus, der gerade vom Feld in die Stadt zurückkam. Sie brachten Jesus an die Stelle, die Golgatha heißt. Das bedeutet übersetzt Schädelplatz. Dort wollten sie ihm Wein mit einem betäubenden Zusatz zu trinken geben, aber Jesus nahm nichts davon. Sie nagelten ihn ans Kreuz und verteilten dann untereinander seine Kleider. Durch das Los bestimmten sie, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Als Grund für seine Hinrichtung hatte man auf ein Schild geschrieben, der König der Juden. Zugleich mit Jesus kreuzigten sie 2 Verbrecher, einen links und einen rechts von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und verhöhnten Jesus. »Ha, du wolltest den Tempel niederreißen und in 3 Tagen einen neuen bauen. Dann befreie dich doch und komm herunter vom Kreuz.« Genauso machten sich die führenden Priester und die Gesetzeslehrer über ihn lustig. »Anderen hat er geholfen«, spotteten sie, »aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er der versprochene Retter ist, der König von Israel, dann soll er doch jetzt vom Kreuz herunterkommen. Wenn wir das sehen, werden wir ihm glauben.« Auch die beiden, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus, »Elo, Elo, lema sabachthani«, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, »Der ruft nach Elia.« Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken lassen. Dabei sagte er, »Lasst mich machen, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt.« Aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Der römische Hauptmann aber, der dem Kreuz gegenüberstand und miterlebte, wie Jesus aufschrie und starb, sagte, »Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn.«
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.